Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Beimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in diese Woche startest und wir uns hier abermals im Podcast treffen. Ich möchte heute mit dir über Nachdenken sprechen. Und zwar über das Nachdenken über strategische Herausforderungen. Weil wenn ich so auf den Markt aktuell blicke und an die Gespräche denke, die ich mit Vorständen und Vorständen führe, dann erlebe ich häufig einen Mechanismus, der erkennt, die Banken und Sparkassen bewegen sich in eine wieder stärker herausfordernde Zeit, weil die Zinsen sinken als die letzten 2 Jahre. Gleichzeitig verfügen sie über eine unfassbar starke Ausgangsposition. Aber es ist zu erkennen, dass das Thema Sachkosten, Personalallokation und die Intensivierung an der Kundenschnittstelle Vorstände und Vorstände bewegen. Die große Gefahr besteht jetzt, auf alte Konzepte zurückzugreifen, alte Vorgehensweisen. Und genau darum soll diese Folge sich drehen, zu beleuchten, wie kann man aus der jetzigen Situation neu denken und warum ist es wichtig, jetzt neu zu denken und nicht auf bewährten aufzusetzen. Ja, diese Folge dreht sich um Nachdenken, hatte ich im Intro gesagt und ich wurde da inspiriert durch einige Beobachtungen und auch Gespräche, die ich in der letzten Zeit geführt habe, wo ich erkannt habe, wenn wir jetzt anschauen, dass die Zinsen am Sinken sind, das heißt die Zinsergebnisse gehen jetzt schon bereits zurück, es liegen fantastische Jahre hinter den Banken und Sparkassen bezogen auf den Ertragswert, zumindest gilt das für die meisten Häuser, je nachdem wie sie sich auch im Depot A aufgestellt haben und was für Geschäfte sie darüber hinaus noch gemacht haben. Aber mal per se kann man sagen, dass die letzten 2 Jahre hoch erfolgreich waren und die Häuser Ergebnisse von 1,3 bis 1,9 Betriebsergebnis gemacht haben. Also sehr, sehr positive, teilweise sogar auch Zahlen, die so gut waren, wie sie noch nie zuvor in der Historie des Unternehmens waren. Jetzt sinken die Zinsen bereits und es ist absehbar, dass jetzt es gilt, diesen großen Schwung, den man jetzt hat und diesen großen starken Wind, den man jetzt in den Segeln hat, zu nutzen für Investitionen. Weil wir sehen auf der anderen Seite eben auch, dass sich Kunden verändern, dass GenAI unser ganzes Leben und auch die Erwartung, die wir an Dienstleister haben, verändert und somit auf die gesamte Finanzwirtschaft große Fragen zukommen hinsichtlich, wie darf sich die Kundeninteraktion weiterentwickeln, was bedeutet das für Filialen, was bedeutet das für auch Produktpaletten, was bedeutet das für Omnikanalfähigkeit, Abschlussfähigkeit von Produkten und so weiter und so fort. Da ist einiges zu tun, wenn wir nur eins herausgreifen wollen, dass ChatGPT mich sehr, sehr gut beraten kann, dann ist eher die Frage, was ist denn die originäre Beratungsleistung einer Regionalbank noch? Und kann die jetzt bestehende Beratungsqualität mit der Beratungsqualität von ChatGPT mithalten? Und diese Herausforderung müsst ihr euch alle gemeinsam stellen, nämlich die Frage, früher habe ich immer gesagt, wenn du mich schon länger verfolgst, ein Beratungsgespräch darf mir einen größeren Mehrwert bieten als 10 Minuten googeln. Und jetzt ist es eben so mit ChatGPT, darf eben die Beratungsleistung, die stattfindet, egal ob digital oder persönlich, eben einen größeren Mehrwert bieten und Erkenntnisse, mir andere Fragen stellen als ChatGPT und auch auf andere Ergebnisse kommen. Und das ist eine Riesenherausforderung, wenn man die Beratungsqualität sich insgesamt ansieht. Dann gibt es Beraterinnen und Berater, die das heute bereits grandios machen und auch die Beratungsqualität von ChatGPT nicht scheuen müssen. Aber es gibt auch einen sehr, sehr großen Anteil von Menschen, wo die Beratungsqualität maximal, und das ist sehr, sehr positiv gesagt, mittelmäßig ist. Und somit schon die Frage ist, ist es noch morgen ein Mehrwert? Aber das ist nur ein Aspekt und es gibt noch viele, viele weitere Aspekte, die kennst du alle zur Genüge, bezogen auf, was sind jetzt die strategischen Herausforderungen, und die führen dann natürlich dazu, und wenn ich an die Strategieklausuren denke, die ich im letzten Jahr begleiten durfte, und auch jetzt an die Vorgespräche für Strategieklausuren, die in diesem Jahr stattfinden, dann bewegt Vorstände und Vorstände das Thema Provisionserlöse steigern. Wie können wir eben die sinkenden Zinserträge kompensieren durch steigende Provisionserlöse? Viele haben sich schon mit Pricing beschäftigt im Girobereich und dort sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und Kompensationserlöse erzielt. Gleichzeitig aber eben jetzt auch der Punkt, das Thema Giropreismodelle möchte ich gar nicht trivialisieren, steckt ganz viel Hirnschmalz auch dahinter und vor allem ganz viel Umsetzungsarbeit und Aufwand mit der Information der Kundinnen und Kunden, die Gespräche von Kundinnen und Kunden, die eben noch Näheres darüber erfahren wollen. Das ist ein riesiger Organisationsaufwand, aber das Schöne daran ist, es ist auch sehr, sehr schnell in der Bilanz angekommen. Das Thema Vertriebsintensivierung schaut schon anders aus, ist auch ein riesen organisatorischer Aufwand. Wie können wir eben Beratungsqualität steigern? Wie kriegen wir andere Kontaktquoten hin? Wie kriegen wir andere Erfolgserlebnisse hin in den Vertrieben und so weiter? Das ist auch ein sehr, sehr großer Aufwand. Und vor allen Dingen ist es rein zeitlich gesehen im Vergleich zu Pricing deutlich mehr Zeit, die man braucht, bis es dann auch wirklich in der G&V ankommt. Und nehmen wir jetzt die zwei Domänen einfach mal raus. Vertriebsintensivierung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Sachkostenoptimierung, egal ob es jetzt um Sachkosten als solches geht oder ums Personalallokation geht, hinsichtlich, mit wie vielen Menschen möchte ich eigentlich zukünftig mein Bankgeschäft betreiben. Wohl wissend, dass es noch mehrere andere Facetten gibt, in die man jetzt investieren darf. Einen Punkt hatte ich ja schon angesprochen, Digitalität und alles, was damit verbunden ist, bezogen auf das Omnikanal-Erlebnis mit dem Kunden. Aber ich möchte mich jetzt in dieser Folge mal auf diese zwei Facetten Vertriebsintensivierung und Sachkostenmanagement konzentrieren. Und wir Menschen lieben einfach, und das muss uns immer wieder klar sein, dass wir Menschen es einfach lieben, das Gewohnte, das Sicherheitsgebende, das, was wir kennen. Und deshalb ist es bei strategischen Fragestellungen nichts anderes wie im realen Leben. Wir lieben das Bekannte. Und es führt dann dazu, dass jetzt im Zweifelsfall, wenn wir von Vertriebsintensivierung, nehmen wir dieses Beispiel, sprechen, wir uns überlegen, ja, jetzt bin ich seit 10, 15 Jahren Vorstand. Was haben wir eigentlich in der Vergangenheit so an Vertriebsintensivierung gemacht? Und dann fallen einem verschiedene Dinge ein, die man da so getan hat, vielleicht auch Menschen ein, mit denen man da zusammengearbeitet hat. Und dann ist es natürlich das Naheliegendste zu sagen, ja, also wir haben doch damals hier die Wertpapiererträge einen guten Sprung gemacht und das haben wir mit folgenden Maßnahmen gemacht und da haben wir dann zusammengearbeitet mit folgender Trainerin oder Trainer. Lasst uns doch das wieder machen. Lasst uns so eine Kampagne aufsetzen oder so eine Maßnahme aufsetzen, wo wir jetzt die Intensivierung im Wertpapiergeschäft folgendermaßen machen. Erstmal nichts Verwerfliches und sehr, sehr gut zu sagen, wir sehen strategische Herausforderungen. Und das ist ja die originäre Aufgabe des Top-Managements, diese Herausforderungen anzunehmen und entsprechend zu reagieren. Können wir erstmal ja an diesem Punkt konsternieren, kein Vorwurf, sondern wunderbare Handlung. Wo ich inspirieren möchte, wo ich dich inspirieren möchte im Nachdenken ist, bitte greif nicht sofort auf das Naheliegendste zurück. Nämlich auf das, was du vor 5 Jahren gemacht hast. Nämlich auf die Person, mit der du vor 5 Jahren zusammengearbeitet hast. Nicht auf die Projektteam-Zusammensetzung, die du vor 5 Jahren genutzt hast, um in dem Beispiel die Erträge im Wertpapiergeschäft zu erhöhen. Sondern bitte nutzt diese Möglichkeit, innezuhalten und zu überlegen, was ist jetzt in diesem Marktumfeld, jetzt mit der Situation, die mögliche richtige Vorgehensweise. Weil in dem Bild haben wir 2 Verzerrungen drin. Auf der einen Seite verzehren wir unbewusst aus unserem Sicherheitsbedürfnis als Individuum heraus die Realität. Wir glauben ja wirklich, dass die Schritte für die Intensivierung des Vertriebs heute den Schritten entsprechen vor 5 Jahren. Das ist die erste Verzerrung. Wir sind ja heute in einer vollkommen anderen Marktsituation, als wir vor 5 Jahren waren. Die Kundinnen und Kunden sind vollkommen andere Menschen, als sie es vor 5 Jahren waren. Und viele, viele andere Aspekte des Gesamtbilds sind heute einfach vollkommen andere Rahmenbedingungen als eben damals. Und das ist die erste Verzerrung. Wir unterstellen eine Welt, die gar nicht mehr existiert, weil eben heute eine vollkommen andere Welt existiert. Und wenn wir dann eben auch noch weitermachen auf diesem Gedankengleis und dann die Maßnahmen und Vorgehensweisen von vor 5 Jahren wählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Probleme von heute lösen, relativ niedrig. Und es gibt in jeder Organisationsgruppe, Institutsgruppe bestimmte Dinge, die einfach man seit Jahren macht. Die haben sich auch in vielerlei Hinsichten bewährt. Manche haben sie auch nicht bewährt, man macht sie trotzdem. Und auch da gilt es eben aufzupassen, nicht in das eigene Erfahrungsgefängnis zu fallen. Ihr kennt es von anderen Unternehmen, Amazon, die eben dieses Day-One-Prinzip haben. Zu sagen, es ist immer Tag 1. Jeder Tag ist Tag 1, auch wenn es uns jetzt schon seit Jahrzehnten gibt. Aber unsere Haltung ist es, jeder Tag ist der erste Tag. Und auch das möchte ich hier einladen in den Podcast für dich als Gedanke, zu überlegen, nicht, was haben wir denn damals schon gemacht und wie könnten wir das heute vielleicht nutzbar machen? Oder auch das ist immer der Punkt, der total gerne gemacht wird, Best Practice. Was machen denn die Nachbarn-Sparkassen? Was machen denn die anderen eigentlich so? Und dann da sich inspirieren zu lassen. Best Practice hat immer den großen Nachteil, dass die Gesamtkomplexität unterschätzt wird. Man denkt wirklich, ah ja, okay, die Nachbarn machen das und das können wir jetzt auch machen und übersieht dabei, die Nachbarn haben vollkommen andere Mitarbeitende. Die anderen haben in Teilen andere Kundinnen und Kunden. Die haben in Teilen eine vollkommen andere Ablauf- und Aufbauorganisation. Die haben andere Steuerungsinstrumente, Kompetenzsysteme und so weiter und so fort. Und somit ist es zwar in Ordnung, ich sage es mal ganz bewusst in Ordnung, kann man schon machen, zu schauen, was machen andere. Aber es ist höchst gefährlich, die Annahme zu haben, was dort funktioniert, funktioniert auch bei uns. Weil eben das gesamte Konstrukt Unternehmen ein ganz anderes ist. Und somit sind wir wieder beim Punkt, dass wir festhalten dürfen, alte Konzepte sind nicht die Antwort auf die Fragen der Zukunft. Sondern alte Konzepte sind das, was sie sind, nämlich alte Konzepte. Und deshalb möchte ich dich mit dieser Folge inspirieren, das auch A zu erkennen und loszulassen. Dort klar zu haben, wenn dein Verstand dir diese Gedanken in den Kopf wirft, dann ist es erstmal gut, weil so sind unsere Hirne programmiert, gerade als Führungskraft zu sagen, okay, dieses Problem, das habe ich schon mal erlebt. Was haben wir denn damals gemacht? Was war denn eigentlich da die Lösung? Ah, okay, hier Lösung ABC. Unser Kopf funktioniert ja so super wie ChatGPT und sagt so, Lösung ABC. Großartig. Und dann haben wir schon das Gefühl, können wir schon weitermachen. Aber hier ganz bewusst innezuhalten und dir klar zu machen, dieser Blick ist verzerrt. Wir haben heute eine andere Ausgangssituation. Wir haben heute eine andere Marktsituation, als wir sie hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Möglichkeiten genutzt haben. Was nicht per se heißt, dass diese Möglichkeiten immer schlecht sind, dass du nie alte, bewährte Vorgehensweisen wählen sollst. Ich möchte nur diesen bewussten Schritt einbauen, dass dir klar ist, das nicht als Automatismus zu sehen, zu sagen, ah, okay, das haben wir da gemacht, das machen wir jetzt auch wieder. Weil ich nehme ein Beispiel raus, Sparkassen lieben es, Kunden zu segmentieren. Und die Reaktion auf eine Vertriebsneuorganisation ist der ureigenste erste Instinkt ist, jetzt machen wir erstmal eine Kundensegmentierung. Und auch da gibt's nicht schwarz oder weiß. Ich kann nicht sagen, Kundensegmentierung ist immer Schwachsinn. Ich kann aber gleichzeitig nicht sagen, Kundensegmentierung ist immer sinnvoll. Und an der Stelle gilt's, die ganz bewusste Pause zu machen des Innehaltens und sich zu fragen, ja, mein erster Impuls ist eigentlich jetzt so, wir brauchen eine neue Kundensegmentierung. Dass wir so einen Überblick haben, welche Kundenqualitäten haben wir denn in welchen Kundensegmenten, was bedeutet das möglicherweise für unsere Kundenberaterrelation, für unsere Aufbauorganisation, für unsere Anzahl an Beratungszentren und dann rennt schon diese ganze Kette los. Und ich kenne dieses Gefühl ja ganz genauso, weil ich angefangen von FDL-Konzept, von Vertriebsintensivierung, Filialgeschäft zu VDZ, VDZ 2.0, um nur den Retail-Vertrieb zu sagen, es gab und gibt natürlich jetzt Optima sehr, sehr viele Vertriebskonzeptionen, die ich jetzt in meiner Karriere bisher erleben durfte. Und natürlich gibt's da Erfahrungen, was hat sehr gut funktioniert, was hat vielleicht weniger gut funktioniert. Und natürlich ploppt das dann in mir hoch. Und ich habe auch solche Impulse. Wo ich dich inspirieren möchte, ist, diesen Impulsen erstmal nicht nachzugehen, sondern zu überlegen, danke, gute Ideen, lieber Kopf, können wir auch erstmal festhalten. Aber die Frage dürfen wir stellen, so, jetzt haben wir es 2025, Juli, und das sind unsere Herausforderungen. Was davon ist überhaupt noch anwendbar? Und nicht gleich diesen Impulsen zu folgen, weil ich erlebe am Markt sehr viel aus diesem Impuls gehandeltes Vorgehen. Da wird dann das Vertriebsprojekt aufgesetzt, da werden dann die Kunden segmentiert, da wird dann nochmal an den Kompetenzen nachgeschaut und schon ist man irgendwie wieder drin, so wie man es halt vor 5 Jahren gemacht hat. Ob das hilft, und teilweise, auch das muss man ja sagen, ist ja nicht mal bekannt, ob das, was wir vor 5 Jahren gemacht haben, überhaupt geholfen hat. Also ich würde gerne mal Backtestings sehen von Kundensegmentierungen, was wirklich entstanden ist an Mehrwert. Und ich glaube, dass wir teilweise auch die Vergangenheitswerte romantisieren und auch da eine weitere Verzerrung drin ist. Also auch das sei gesagt. Auch da gibt es einen Bias bezogen auf, wie bewerten wir eigentlich die Vergangenheit. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Ich möchte dich hier mit dieser Folge inspirieren, zu sagen, wir können die Probleme der Zukunft nicht mit alten Konzepten lösen. Wir brauchen neue Konzepte. Mir fällt das auch mal bei Tagungen auf. Da werden dann Dinge erzählt, die alle total spannend sind, aber im Großteil oftmals auch jetzt bei aktuellen Tagungen, ich habe mich da auch erst vor kurzem mit einer ganz wunderbaren Begleiterin ausgetauscht, die von einer HR-Tagung berichtete und mir berichtet hat, es war das, was man auch vor 3 Jahren gesagt hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, ist das wirklich noch das, was die Antworten auf die heutigen Herausforderungen sind, dann kommt man in vielerlei Hinsicht dazu, nein, das kann nicht die Antwort sein. Wir haben eine ganz andere Welt, in der wir aktuell jetzt uns befinden, als wir uns vor 3 Jahren befunden haben. Und die Frage ist, wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Wir möchten festhalten, erster Punkt, alte Konzepte und alte Antworten sind nicht die Antworten der Fragen, die wir uns hier in der Gegenwart für die Zukunft stellen, sondern wir brauchen neue Wege und neue Lösungen. Wir sind uns bewusst, dass wir diversen Verzerrungen leiden, wir romantisieren die Vergangenheit, wir glauben wirklich, dass das, was die Nachbarn oder andere Institute machen, für uns irgendwie nützlich ist, weil wir vergleichbar sind und übersehen dabei die Komplexität, die einfach ein Unternehmen und die Ansammlung von Menschen, die ein Unternehmen repräsentiert, die Gesamtorganisation eben hat, und machen das einfach unterkomplex, die Art und Weise, indem wir wirklich denken, ah ja, okay, die machen das, das machen wir jetzt auch mal und dann bringt uns das dieselben Ergebnisse. Das ist etwas, was einfach der Komplexität eines Unternehmens und von Verhaltensweisen von Menschen im Unternehmen nicht gerecht wird. Das muss uns einfach klar sein. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir da raus? Und da möchte ich den zweiten Teil dieser Folge darauf lenken, zu sehen, ich bin ein großer Freund von dem Design Thinking Approach. Der Design Thinking Approach ist ja oftmals da im Bereich der Kunden, Kunden verstehen, Kundenprobleme, Lösungen zu entwickeln, zu testen. Der kann uns aber eben auch bei strategischen Handlungsfeldern, also eine Dimension oben drüber, sehr, sehr gut helfen zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich zu tun. Weil der erste Schritt, meistens sind es ja, es gibt unterschiedliche Design Thinking Modelle, die meisten haben 6 Phasen und die erste Phase beginnt mit dem Verstehen. Also verstehen wir das aktuelle Problem im Idealfall aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer? Und haben wir wirklich Klarheit darüber, über welche Ausgangssituation sprechen wir eigentlich gerade? Und dieser erste Schritt wird oftmals aus meinem Beobachten sehr, sehr schnell übersprungen oder entweder schnell abgearbeitet. Sagen wir, ja klar, ist doch logisch. Ich gucke meine Zahlen an, schaue mir die Prognose an. Dann haben wir sowieso für die Gesamtstrategie eine SWOT gemacht. Also Problemverständnis haben wir. Zack, wir können gleich weitergehen. Das kann so sein. Wichtig ist eben in der ersten Phase die Überlegung, verstehen wir alle das Problem? Oder haben wir unterschiedliche Blickweisen? Was ist denn überhaupt eigentlich das Problem? Und auch das ist sehr, sehr wichtig und ich darf sehr, sehr viele Workshops dieser Art mit Management-Teams haben, zu gucken, haben wir ein gemeinsames Problemverständnis? Und das ist ein Schritt, der oftmals sehr, sehr schnell übersprungen wird. Man glaubt, man hätte ein gemeinsames Verständnis. Zum einen vom Problem, also von der Ausgangssituation und zum anderen vom Zielbild. Und diese Diskussion ist so, so wichtig und so, so wertvoll, dass wir gemeinsam im Top-Management in eine zumindest ähnliche Richtung blicken. Dass uns klar ist, wo wollen wir eigentlich hin? Wie soll es denn sein in 3 oder in 5 Jahren, wenn ich an mein Institut denke? Was ist das, was ich erreichen möchte? Und das können wir auf Gesamthausebene denken. Das gilt aber ebenso auch auf die Individualebene, für mein Team, für meine Abteilung, für meinen Bereich. Wie wird denn meine Direktion, Bereich, Abteilung, Team, egal welche Hierarchiestufe wir ansprechen, aussehen in 3 Jahren? Was bedeutet das denn für mich? Also was ist die Richtung, über die wir überhaupt hinsteuern? Das ist der erste Schritt. Wir verstehen das Problem und wir wissen, wo wir eigentlich hinwollen. Um dann eben zu gucken, wir beobachten den Nutzer in ihrem natürlichen Umfeld dahingehend, wie verhalten sich die Menschen denn in bestimmten Situationen. Und das heißt ja für uns im Betrieb, wenn wir bei Vertriebsintensivierung bleiben, dass wir uns überhaupt mal Klarheit darüber verschaffen, wie findet denn heute Beratungsqualität statt? Wie beraten denn Menschen überhaupt heute Kundinnen und Kunden über welche Kanäle, mit welchen Tools, mit welchen Vorgehensweisen? Und was heißt das eigentlich, um unser Problemverständnis noch weiter zu schärfen? Was passt da vielleicht zu dem heutigen Problem immer noch? Und was passt da vielleicht überhaupt nicht mehr? Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass Menschen, nur um ein Beispiel zu nennen, ein sehr, sehr digitales Leben führen und wir feststellen, die Quote an Beratungen, die digital stattfinden, ist immer noch unter 5%, dann sehen wir ein sehr, sehr großes Dilemma da, was einfach nicht passen kann, weil das einfach nichts mit der Realität zu tun hat, wenn Menschen ein sehr digitales Leben führen, aber gleichzeitig unsere Beratungsprozesse scheinbar immer noch sehr, sehr stark stationär persönlich gedacht werden, dann erkennen wir bereits in der Beobachtung vielleicht schon erste Denkrichtungen, die es gilt, neu nachzudenken. Und dann ist es eben so zu sagen, wir haben verstanden, wir haben beobachtet und dann gilt es ja darum, daraus diese Synthese zu bilden und zu sagen, okay, wir können letzten Endes erstmal eine klare Problemstellung definieren und wir können eben auch hier nochmal sagen, wenn ich das, was ich beobachtet habe, vergleiche mit dem, wie ich es mir vorstelle, dass es im Zielbild sein soll, was erkenne ich daraus? Und deshalb ist es so wichtig, auch eine klare Vorstellung von der Zukunft zu haben. Und damit meine ich nicht irgendwie Bullet Points. Damit meine ich nicht irgendwie ein in Strategiesprache definiertes Ziel von, ja, wir wollen irgendwie Marktanteile gewinnen oder wir haben eine höhere Kundenzufriedenheit. Sondern was heißt das denn ganz konkret? Woran machen wir denn fest, dass unsere Kunden zufriedener sind als heute? Was ist denn eigentlich Kundenzufriedenheit, wenn wir uns das als Bild vorstellen wollen? Wenn wir uns überlegen, wir steigen in eine Zeitmaschine, auch wenn sie leider noch nicht erfunden ist, aber wir können uns zumindest vorstellen, dass sie erfunden wäre. Das ist ja das Schöne an unserem Hirn, dass es die Möglichkeit hat, sich einfach mal vorzustellen, wie ist es denn in 3 oder 5 Jahren in meinem Institut? Und wenn ich das dann abgleiche mit dem, was ich erlebt habe, was ich beobachtet habe und was ich verstanden habe, zu überlegen, ah ja, okay, wenn ich mir das vorstelle und das heute sehe, dann habe ich erste Hypothesen über die Zukunft. Und dann kommen wir ja schon mitten in die 4. Phase, nämlich die Ideenentwicklung, zu sagen, was könnten denn mögliche Lösungen sein für die identifizierten Probleme? Und das auch gemeinsam zu diskutieren und auch hier ein gemeinsames Verständnis zu haben und vor allen Dingen hier besteht die Falle, nicht nur in alten Lösungen zu denken. Zu sagen, okay, wir erkennen X, da hatten wir doch mal Y, also nehmen wir Y. Auch zu überlegen, gibt es denn nicht noch mehr Y1, 2, 3, 4, 5, N, die eben auch hier spannend sein könnten. Und dann sind wir in den spannenden Phasen des Prototyping und des Testens zu sagen, okay, wenn das das ist, was wir beobachtet haben, das ist das, wo wir hinwollen, das ist das, was wir letztendlich als Ideen gemeinsam hier entwickelt haben, dann lasst uns doch das einfach mal ausprobieren. Und ausprobieren kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Das können Kundenbefragungen sein, das können einfach Teilmärkte sein, die dann mal in einer neuen Prozesswelt, Vorgehensweise, was auch immer, arbeiten. Und dann sind wir mitten darin, in dem Testen, im Erfahrungen sammeln. Und dann dreht sich das Ganze wieder in einer weiteren Iterationsschleife, wo wir vielleicht Dinge anpassen und das dann Stück für Stück weitermachen. Ich glaube, entscheidend ist, und dazu möchte ich in dieser Folge inspirieren, alte Gedanken sind vollkommen menschlich und natürlich. So funktioniert einfach unser Verstand und das muss uns einfach bewusst sein. Wir wollen nicht in die Falle tappen, dass wir diesen alten Gedanken aufsetzen, sitzen in Form von, das ist es jetzt. Sondern wir denken weiter, wir denken neu. Wir denken, weil wir eben wissen, es ist verzerrt. Wir romantisieren die Vergangenheit. Wir unterstellen, dass die Probleme oder die Ausgangssituation der Vergangenheit der heutigen entspricht. Wir glauben wirklich, die Nachbarn wären mit uns vergleichbar. All das, und da können wir noch verschiedene andere Verzerrungen aufführen. Wir sind uns einfach der Verzerrungen unserer persönlichen Einschätzung bewusst. Und deshalb gehen wir den nächsten Schritt, indem wir sagen, ja, wir müssen auch eben an der Stelle neu denken und machen es uns nicht leicht zu sagen, alles klar, ich rufe den Vertriebstrainer wieder von früher an, der soll hier wieder mal ein bisschen Wertpapiergeschäft Schwung reinbringen, sondern das kann vielleicht auch ein Ergebnis sein. Wie gesagt, es ist nicht, dass alles, was in der Vergangenheit war, überhaupt nicht mehr relevant sein könnte. Wichtig ist nur, dass ihr vorher gemeinsam durch diesen Prozess gegangen seid und wirklich zum Schluss gekommen seid. Es gibt keine anderen Alternativen, es gibt keine anderen Lösungskonzepte, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Und selbst wenn ihr dann auf einen bewährten Menschen zurückgreift, was ja erstmal auch verständlich ist, der kennt das Unternehmen, der kennt die Menschen, dann auch nochmal hinzugucken im Detail, ist denn die Vorgehensweise, also unterliegt dieser Mensch ebenso der Falle und sagt, ja alles klar, da war ich ja schon mal, warte mal, wo sind denn meine alten Agendas, mein altes Workshop-Konzept, was habe ich denn so gemacht? Und sagt, ah ja, hier, zack, ich habe das Datum mal so kurz geändert, so und so könnten wir vorgehen. Auch da erkennst du, und das möchte ich dir eben bewusst machen, oh, das ist ja irgendwie die Art und Weise, wie wir das Finanzkonzept vor 5 Jahren geschult haben. Nee, das kann es nicht sein, weil jetzt die Situation eine andere ist und vielleicht auch unsere Zielsetzung eine andere ist. Und brauchen wir auch da ein anderes Vorgehen. Und genau dazu wollte ich dich mit dieser Folge inspirieren, neu nachzudenken. Neu nachzudenken, sich der Verzerrungen bewusst zu sein, der wir allen unterliegen, weil wir einfach die Komfortzone als Menschen sehr, sehr lieben, weil wir die Gewohnheit lieben und eben zu schauen, was ist außerhalb dieser Komfortzone, was ist das, was ich tun kann, um einen Schritt in die Lernzone zu machen. Und was sind da für Möglichkeiten und Gedanken in der Lernzone für mich verfügbar? Was bedeuten die für mein Unternehmen, wenn ich den Vertrieb intensivieren möchte, wenn ich die Personalkosten verändern möchte und hier mit neuen Ansätzen zu starten? Und ich bin gespannt, was du aus diesen Gedanken machst. Und ich freue mich schon, von dir auch gerne Feedback zur Folge zu bekommen, was für Gedanken da in dir wach geworden sind. Auch gerne Erlebnisse, die du dazu hattest. Du findest wie immer in den Shownotes den Link zu meinem LinkedIn-Profil. Du findest auch meine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Nutz den Kanal, der dir beliebt. Und ich freue mich immer auf die Interaktion, den Austausch mit euch und wünsche jetzt erstmal ganz viel Flow bei der Umsetzung. Danke für deine Treue, danke, dass du diesen Podcast hörst. Ich kann immer nur wieder sagen, wie sehr ich mich freue, dass du mir schon seit über 5 Jahren treu bleibst. Und wenn du Lust hast, das zu honorieren, empfehle diesen Podcast total gerne weiter an Menschen, für den er ebenso wertvoll ist, wie er für dich ist. Und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen an dieser Stelle und wünsche dir jetzt erstmal eine sehr, sehr gute Zeit und viel Umsetzungskraft bei der Inspiration, die du hoffentlich in dieser Folge erfahren hast. Bis in 2 Wochen.